Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Milliarden monatliche Nutzer hat TikTok weltweit. Und was das bedeutet, darf ich dann doch nochmal in Zahlen wiederholen. 1.600 Millionen Kunden können Influencer erreichen, rein theoretisch. Und selbst wenn sich nur 1% der Nutzer ein Video anschauen würden, dann wären das immer noch 16 Millionen. Vor diesem Hintergrund ist es eigentlich fast schon sonnenklar, wieso TikTok ein derzeit so begehrtes Tool für politische Akteure ist. Wo das zu einer Bedrohung der Demokratie werden kann, darauf schauen wir gleich. Aber wir beginnen die Sendung mit dem Verhältnis der deutschen Leitmedien zu diesem Giganten aus China. Verkauf der US-App-Anteile an einen amerikanischen Betreiber oder landesweiter TikTok-Verbot. So klar regelt es das neue Gesetz in den USA, das ziemlich deutlich spiegelt, wie kritisch die Übermacht der chinesischen App in den Staaten gesehen wird. In Deutschland dagegen ist Kanzler Olaf Scholz frisch mit eigenem Account beigetreten. Der DFB hat passend zur EM eine offizielle Schmuse-Werbepartnerschaftskooperation mit TikTok ins Leben gerufen. Und immer häufiger muss sich auch der seriöse Journalismus die Frage stellen, ist das okay, mit TikTok zu arbeiten? Ist es wichtig, die Plattform zum Beispiel nicht allein den Rechten zu überlassen? Vielleicht sogar wichtiger als die Tatsache, dass wir es hier mit einem chinesischen Staatstool zu tun haben. Über Leitmedien bei TikTok berichtet Sinje Stattlich.
Hallo TikTok!
Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni zu Gast auf dem TikTok-Kanal der Tagesschau. Seit dem Start vor mittlerweile 5 Jahren ist der Account mit einer Mischung aus lustigem und aus journalistisch relevanten Inhalten ziemlich erfolgreich. Er erreicht 1,4 Millionen Follower. Auch die Wochenzeitung Die Zeit hat sich entschieden, auf TikTok präsent zu sein. Mit Videos zu Cannabis, Klima und Statistiken über die junge Generation Z hat sie immerhin 106.000 Follower.
In den USA hat eine Studie herausgefunden, dass die mehr gekifft haben, durchschnittlich einen geringeren IQ hat.
Das ist der Fakt, über den in dieser ganzen Klimadebatte viel zu wenig gesprochen wird. Diese Daten hier zeigen, wie sich die Temperatur der Weltmeere seit 1982 verändert hat.
Die Gen Z besteht nämlich aus 2 Generationen, nicht aus einer. Auf der einen Seite hyperprogressiv, auf der anderen Seite überraschend konservativ.
Friederike Schiller leitet bei der Zeit seit 6 Monaten das Ressort mit dem programmatischen Namen Hochkant. Erst seit sie und ihr 4-köpfiges Team explizit dafür zuständig sind, Videos für die Plattform zu konzipieren, sei ihr TikTok-Kanal erfolgreich, berichtet sie. Ihre Mitarbeiter hätten andere Fähigkeiten als klassische Printjournalisten. Ihre Zielgruppe, die 18- bis 24-Jährigen.
Prinzipiell ist es immer eine Gratwanderung, ne? Weil wir also im Prinzip eigentlich alle Themen bespielen können, aber immer aufgrund des Algorithmus und der Ausspielweise der Videos einen sehr, sehr starken Einstieg brauchen, einen sehr heischerischen Einstieg, ne? Die sogenannte Hook. Das heißt, im Prinzip hat man eine Viertel oder eine halbe Sekunde Zeit, die Leute davon zu überzeugen, dass sie das Video nicht weiter swipen, sondern angucken. Unser Auftrag ist auch gar nicht nur irgendwie harte News oder nur in Anführungsstrichen relevante Themen zu bringen, sondern jungen Menschen die Marke Zeit irgendwie näher zu bringen.
Medienhäuser sollten aus Schillers Sicht auf der Plattform aktiv sein, auch um Desinformationen dort etwas entgegenzusetzen. Es überrascht sie nicht, dass gerade die AfD auf TikTok so extrem erfolgreich ist.
Wenn es darum geht, marktschreierische Hooks zu schaffen oder Leute in so ein Video zu ziehen, dann ist das natürlich einfacher, wenn ich mich nicht unbedingt immer 100% irgendwelchen Fakten bediene. Und zum anderen ist die auch einfach eine der Parteien gewesen, die mit Abstand als erstes mit auf TikTok war. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man jetzt nicht sagt, gut, also das ist ein Umfeld, in dem wir nicht da sein wollen. Das wäre, glaube ich, eine absolute Kapitulation.
Andere deutsche Medienhäuser sehen das offenbar anders. Weder der Spiegel noch die Süddeutsche Zeitung noch die Springer Zeitungen haben bislang einen TikTok-Account. Ein Fehler, findet Hatice Karaman. Sie leitet beim Recherchenetzwerk Korrektiv die Jugendredaktion Salon 5 und arbeitet dort viel zu Medienbildung.
Das Problem ist zum einen, dass es im deutschsprachigen Raum relativ wenige gute journalistische Inhalte auf TikTok gibt. Wenn man das zum Beispiel im englischsprachigen Raum vergleicht, dann ist das sehr viel. Also im englischsprachigen Raum haben wir viel mehr journalistische Inhalte. Das Problem ist nicht die Plattform, das Problem ist tatsächlich dass wenige journalistische Redaktionen sich trauen, auf TikTok etwas zu machen, weil TikTok einfach anders funktioniert.
Dass es bei TikTok große Probleme mit Datenschutz und Unsicherheit über den Einfluss der chinesischen Regierung gibt, sehen auch die beiden Journalistinnen. TikTok sei keine unproblematische Plattform, dennoch würden für deutsche Medienhäuser die Vorteile überwiegen, sagt Friederike Schiller.
Ich finde, TikTok ist in ganz vielen Stellen unfassbar intransparent, auch für uns. Wir haben immer wieder das Gefühl, dass Videos mutwillig gebremst werden und das ist für uns manchmal unfassbar frustrierend und das nervt uns wahnsinnig. Aber ich glaube, man darf einfach nicht leugnen, dass es eine wahnsinnige große Rolle im Medienkonsum von ganz, ganz vielen Menschen spielt, auch ganz vielen jungen Menschen.
Hatice Karaman von Korrektiv ergänzt, gerade die junge Zielgruppe habe auf TikTok oft Schwierigkeiten, Desinformation und KI-generierte Inhalte als solche zu erkennen.
Unser Job als Journalisten ist es ja tatsächlich, dass wir dem entgegenwirken, dass wir zeigen, was eine gute Information ist, mit Fakten basiert. Und wenn wir einen guten Job machen wollen, dann müssen wir einfach dahin, wo es schwierig ist. Und das ist nun mal TikTok.
Auch wenn die EU-Kommission bereits verschiedene Verfahren gegen TikTok eingeleitet hat, halten die beiden Journalistinnen ein Verbot der App nach US-Vorbild in Deutschland momentan für sehr unwahrscheinlich.
Zinje Stattlich berichtete. Und wir bleiben noch beim Thema TikTok bzw. soziale Medien und schauen dafür etwas genauer auf das Zitat Lagebild Islamismus 2024. Gestern hat der nordrhein-westfälische Innenminister Reul diesen Bericht vorgestellt. Es bestehe derzeit ein, Zitat, hohes abstraktes Risiko für terroristische Anschläge, heißt es darin. Wichtig war dem Innenminister zu betonen, dass der Islam als Religion in Deutschland geachtet und natürlich auch geschützt sei. Aber der radikale Islamismus sei es nicht. Im Gegenteil, einige Gruppen werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ein großes Problem seien mittlerweile da auch sogenannte Prediger bei TikTok, die derzeit oft kritische Haltung gegenüber Israel nutzen, um blanken Judenhass zu verbreiten. Spreche ich drüber mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Katharina Hamberger. Frau Hamberger, es sind ja diverse radikale Gruppen, über die wir da sprechen. Was sind denn das eigentlich für Gruppen?
Na, Sie haben gerade schon angesprochen, die islamistischen, salafistischen Prediger, die dort für ihre Ideologie werben, die auch eben von den Sicherheitsbehörden als extremistisch teilweise eingestuft werden. Zum Beispiel auch aktiv dort die Gruppe Muslim Interaktiv, die ja gerade jetzt wegen der Demos in Hamburg in den Fokus geraten ist, aber eben auch einzelne Prediger, die in streng konservative Ausrichtungen des Islam propagieren und die Welt unterteilen in die eine Seite gute Gläubiger und auf der anderen Seite diejenigen, die den Glauben falsch leben oder eben keine Muslime sind. Und dann sind da auch zum Beispiel Gruppen aus anderen extremistischen Phänomenbereichen unterwegs. Rechtsextreme Gruppierungen, Neonazis nutzen diese Plattform. Aber auch zum Beispiel die AfD ist sehr aktiv dort, ist als Partei einer der erfolgreichsten auf der Jugendplattform. Auch deren Jugendorganisation JA, die der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem einstuft, ist da aktiv. Und denen geht es darum, dort junge Menschen zu erreichen und zu mobilisieren.
Ja, schauen wir auf das Stichwort junge Menschen erreichen. Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ja eine Plattform, TikTok, die sich hauptsächlich in erster Linie an junge Menschen, an Teenager richtet. Wie treten da die Macher und Macherinnen auf?
Na, kurz zusammengefasst, mit einfachen Botschaften und Antworten auf komplexe Fragen, um eben gerade junge Menschen für sich zu gewinnen. Das wirkt teilweise auf den ersten Blick recht harmlos, kann aber eben auch gefährlich sein. Die AfD zum Beispiel setzt auf Ausschnitte aus Bundestagsreden. Das merkt man zum Beispiel auch, wenn man Bundestagsdebatten verfolgt, dass da bestimmte Absätze, zumindest hat man das Gefühl, ganz bewusst für Social Media formuliert werden. Es wird auf Live-Videos gesetzt, auf Live-Talks, wo Menschen sich einfach mal austauschen können, ihre Fragen loswerden können und wo auch Botschaften transportiert werden. Das ist recht niedrigschwellig, das ist einfach und schnell zu konsumieren. Es wird einem zugespielt, man bleibt da hängen, man findet es irgendwie interessant und kriegt dann auch wegen des Algorithmus eben mehr solchen Content. Gibt auch eben extra produzierte Videos, die explizit sich mit Fragen und Lebenswelten von jungen Menschen beschäftigen, Botschaften verbreiten. Wenn man auf den Bereich Islamismus, Salafismus schaut, dann sind das oft Fragen zum Glauben. Und da heißt es dann auch, naja, so machst du es richtig und so machst du es falsch. Komplexe Zusammenhänge werden da komplett außen vor gelassen. Was auffällig ist, wir kennen TikTok ja als bunt, als schrill, schnelle Schnitte, Tanzvideos. Darauf wird gar nicht so sehr gesetzt. einige Videos, die kommen da sehr ruhig daher. Es wird eben auf Fragen geantwortet, eine bestimmte Botschaft platziert. Das ist immer alles sehr zugewandt. Da sitzt eine Person vor einem, spricht direkt die Jugendlichen an. Man ist da, wo die jungen Menschen sind. Man muss nicht mehr auf Marktplätze gehen, sich hinstellen, irgendwelche Flyer verteilen, sondern man ist eben immer bei den jungen Menschen mit dabei. Die Videos können überall konsumiert werden. Und neben den einfachen Botschaften wird da auch häufig gesetzt auf so ein Bild von wir und die. Also die sind gegen uns. Die wollen dir und uns die Meinung verbieten. Von denen wirst du nicht akzeptiert. Das macht die Leute noch nicht zu Extremisten, aber fördert eben ein schwarz-weißes Weltbild und vielleicht auch führt es dann zur Abschottung von Familie, von Freunden und möglicherweise am Schluss auch zu Gewalt.
Wenn es um potenziell verfassungsfeindliche Inhalte geht, dann können oder sollten soziale Netzwerke reagieren. Nicht immer ist das ja der Fall. Welche Mittel der Regulierung gibt es hier nun? Ich frage auch vor dem Hintergrund, dass wir es mit einer chinesischen Plattform zu tun haben.
Ja, das ist nicht ganz so einfach. Man muss da, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist eben die Frage, wie kann Desinformation verhindert werden? Wie kann ein Netzwerk gegen auch möglicherweise reguliert werden, damit Nutzer und Nutzerinnen nicht in diese sogenannten Rabbit Holes gezogen werden? Also, dass man immer nur noch Inhalte ähnlicher Videos bekommt und in einer Meinungsbubble dann feststeckt. Da gibt es Versuche der Regulierung, zum Beispiel mit dem EU Digital Services Act, wo man eben auch Plattformen wie TikTok Vorgaben macht. Zum Beispiel müssen sie immer eine Risikoabwägung machen, wenn es um Funktionen geht. Da, glaube ich, sind aber auch zum Beispiel Eltern von Jugendlichen sehr gefragt. Das kann man dann nicht immer nur auf die Politik schieben, sondern muss man mal gucken, was machen die Kinder eigentlich. Das ist aber am Ende, ist es gerade, wenn es um die Politik geht, immer eine Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Regulierung. Die zweite Ebene ist dann eben der Einfluss des chinesischen Konzerns ByteDance, zu dem TikTok gehört. Die Frage, wie sicher sind die Nutzerdaten? Auch hier muss man nochmal ganz genau hingucken, wie kann man da dagegen vorgehen oder wie kann man verhindern, dass Nutzerdaten dort landen, wo sie nicht sein sollten.
Die abstrakte Gefahr, die im Lagebild Islamismus 24 beschrieben wird, geht auch von einigen TikTok-Accounts aus. Darüber habe ich mit Katharina Hamberger gesprochen. Deutschlandfunk Medias Res hier. Die Achillesferse des Journalismus, das ist dessen Finanzierung. Die öffentlich-rechtlichen Sender werden aus gutem Grund von unser aller Beitrag finanziert, um unabhängig und nicht interessengeleitet berichten zu können. Was nicht heißt, dass andere Finanzierungsmodelle das gar nicht zulassen. Abo-Modelle oder Bezahlschranken zum Beispiel, die ja die Zeitungen vor eine echte Alternative zur Werbefinanzierung stellen. Und dann sind da aber noch diejenigen, bei denen Spenden eine entscheidende Rolle spielen. Journalismus, der als gemeinnützig gilt. Natürlich immer auch mit der Frage, wer da spendet und in welchem Interesse das geschieht. Wie unsicher dieser Gemeinnützigkeitsstatus aber ist, das zeigt ein aktuelles Beispiel. Michael Borgers berichtet.
Volksverpetzer wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Uns wurde nicht genau gesagt, warum.
Mit Beethoven und Fragezeichen, so steigt Thomas Laschig in seinen Film ein. Knapp 6 Minuten, in denen er erklärt, dass seinem Projekt die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Laschig selbst bezeichnet sich als Journalist, Blogger und Online-Aktivist. Sein Projekt, das Blog Volksverpetzer, gründete er vor genau 10 Jahren.
Wir setzen uns ein gegen Desinformation und Hass im Netz, gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und fördern damit die internationale Gesinnung, wie es so schön in unserer Satzung heißt.
Und das in mal recherchierten, informierenden Artikeln und mal in satirischen, meinungsstarken, für Kritiker linken Beiträgen. Geschrieben von ehrenamtlichen und festangestellten Mitarbeitenden, 2020 dafür ausgezeichnet mit dem Social-Media-Preis Goldener Blogger und im Jahr zuvor als gemeinnützig eingestuft. Doch das mit der Gemeinnützigkeit sei nun vorüber, so Redaktionsleiter Thomas Laschig. Ende April habe man vom Finanzamt ein entsprechendes Schreiben erhalten. In der Zukunft dürfe Volksverpetzer deshalb keine Spendenquittungen mehr ausstellen. Und da die Aberkennung des Status rückwirkend ab 2021 gelte, drohten Nachzahlungen in einem 5-stelligen Bereich.
Und so sind die Volksverpetzer im Grunde ein Beispiel, wie schnell es gehen kann, dass wertvolle journalistische Arbeit einfach der Boten die Grundlage entzogen wird.
Findet Susanne Stiefel. Stiefel ist Chefredakteurin der Kontext-Wochenzeitung und Vorsitzende des Forum Gemeinnütziger Journalismus. Dieser Zusammenschluss verschiedener Redaktionen, wie etwa Korrektiv, Netzwerkrecherche oder Netzpolitik.org, setzt sich dafür ein, gemeinwohlorientierten, nicht kommerziellen Journalismus in Deutschland zu stärken. Und kritisiert, dass genau dafür bislang die rechtlichen Grundlagen fehlen würden.
Bisher ist Journalismus nicht in der Abgabenordnung aufgenommen wie der Bridge Club oder der Segelflieger Club. Wir halten das für sehr, sehr wichtig, dass das einfach wichtig für eine Demokratie, dass Journalismus der Hintergründe beleuchtet, der Informationen liefert, für die Demokratie der Aufklärung dient, eben auch Rechtssicherheit hat.
Der aktuelle Fall des Volksverpetzer liege grundsätzlich im Schnittbereich zwischen zwei Entwicklungen, erklärt Rainer Hüttemann, Geschäftsführer des Instituts für Steuerrecht in Bonn.
Das eine ist die Frage, wie gehen wir mit journalismusartigen Einrichtungen um, die die Gemeinnützigkeit erstreben, weil Journalismus selber ist noch kein gemeinnütziger Zweck. Das hat die Koalition zwar sich vorgenommen, aber die Koalition hat seit längerem im Gemeinnützigkeitsrecht ihre Ankündigung nicht umgesetzt.
Entscheidend sei aber auch die Frage der politischen Betätigung, so Steuerrechtsexperte Hüttemann. Und hier würden die Finanzämter bei politisch aktiven, gemeinnützigen Einrichtungen seit einigen Jahren genauer hinschauen.
Es gibt viele gemeinnützige Medien, die in so einer Art Grauzone agieren. Das ist das Problem, dass sie von dem Gutdünken, dem Wohlwollen von einzelnen Finanzbehörden, man kann sogar sagen von einzelnen Finanzbeamtinnen, abhängig sind.
Ergänzt Stefan Weichert, der sich als Medienwissenschaftler seit Jahren mit dem Thema Gemeinnützigkeit befasst. Mit NPJ News hat Weichert gerade ein Online-Portal zum Non-Profit-Journalismus im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Und auch als Mitglied im Beirat des Forum Gemeinnütziger Journalismus weiß Weichert, wichtig ist der Zweck, den sich eine gemeinnützige Organisation in die Satzung geschrieben hat. Beim Netzwerk Recherche und der Kontext Wochenzeitung sei das beispielsweise vorrangig die Bildung.
Und ich kann nur annehmen, beim Volksverpetzer ist es eben ausschließlich der Journalismus gewesen, der eben nicht in der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt ist. Und dann kann man natürlich diese Gemeinnützigkeit auch schneller und problemloser aberkennen.
Möglich ist aber natürlich auch, dass hinter der Entscheidung des Finanzamts nicht inhaltliche, sondern vergleichsweise banale, formale Gründe stecken. Er kenne die genauen Gründe nicht, betont Stefan Weichert, und wundert sich, warum das Blog diese nicht selbst recherchiert hat, ehe es an die Öffentlichkeit gegangen ist. Aber letztlich sei vor allem die Politik gefragt, findet der Medienwissenschaftler. Auch er fordert klarere rechtliche Rahmenbedingungen.
Da wird jetzt schon relativ lange rumgeeiert, sage ich jetzt mal salopp. Man hat Versprechungen gemacht, es ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben, aber es tut sich jetzt seit langer Zeit nichts. Und alle warten drauf, dass endlich die sogenannte Abgabenordnung geändert wird, um dem gemeinnützigen Journalismus mehr Rechtssicherheit zu geben.
Das Forum Gemeinnütziger Journalismus hat deshalb nun auch eine Petition gestartet. Das Schreiben richtet sich an Mitglieder des Bundeskabinetts. Und nach nicht einmal 24 Stunden hat es bereits gut 20.000 Menschen unterschrieben.
Dem Volksverpetzer ist der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Michael Borgers berichtete. Es geht auch um die Brandmauer der Sprache in diesen Zeiten. Es geht darum, wann diese Mauer eingerissen wird, darum, was plötzlich gesagt werden kann und darf, was diskursfähig gemacht wird in den Parlamenten und Talkrunden. Und es geht auch darum, wie Ausgesprochenes wirkt, wie es Taten folgen lässt, die auf dem Nährboden dieser neuen Sprachrealität erst möglich werden. Die Frage ist, wen machen wir eigentlich dafür verantwortlich? Unsere Kolumnistin übernimmt.
Medias Res. Die Meinung von Marina Weißband.
Fühlen Sie auch, dass sich etwas verändert hat? Deutschland ist weniger sicher geworden. Vor allem, wenn Sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören oder Journalist sind oder Lokalpolitikerin. Plakate aufhängen, von einer Demo berichten, für Demokratie kämpfen. Das sind inzwischen Tätigkeiten, für die es Mut braucht. Weil einem dabei durchaus Gewalt begegnen kann. Immer häufiger hören wir von diesen Vorfällen und immer mehr fragen Menschen sich, warum häuft sich das so? Offizielle Meldungen sprechen dann oft von Einzelfällen. Dabei sollte jedem klar sein, dass das die Wirklichkeit nicht abbildet. Es gibt ein anderes Wort, das dieses Phänomen besser umschreibt: stochastischer Terrorismus. Das ist eine Form von Terrorismus, die nicht bei geheimen Treffen geplant wird, sondern mit Worten wird so lange aufgewiegelt, bis sie irgendwann, irgendwo, bei irgendwem in Gewalt umschlagen. Man steigert sozusagen medial die Wahrscheinlichkeit für Terrorismus, kann dann aber seine Hände in Unschuld waschen. Natürlich wäre es einfach, das Ganze auf Hass im Internet zu schieben und so zu tun, als sei Social Media allein schuld. Die Wahrheit ist aber, dass viele Faktoren zu der aufgeheizten Stimmung und der wiederholten Eskalation beitragen. Die reale wachsende Schere zwischen Arm und Reich und Investitionsschulden, international koordinierte faschistische Bewegungen und Erzählungen, aber auch das Zusammenspiel von Politik, Social Media und klassischen Massenmedien. Ein Beispiel: Dass die Anzahl rechtsextremer Straftaten gestiegen ist, kann man natürlich der AfD oder Telegram zuschieben. Aber wenn der Spiegel wieder und wieder Cover macht mit Migrantenkarawanen und von Flüchtlingswellen spricht, trägt das nicht auch zur Entmenschlichung von Leuten bei, die dann rassistische Gewalt erfahren? Natürlich schürt die AfD mit ihren generellen Anti-Ampel-Parolen den Eindruck, dass die Regierungsparteien das Land in Elend stürzen und dem Zuhörer persönlich etwas wegnehmen wollen. Aber muss man sie dann in alle Sendungen einladen, damit sie genau diese Nachricht verbreiten können? So trägt man zu stochastischem Terrorismus bei. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch das persönlich nimmt und dagegen handeln will, steigt mit jeder Talkshow. Auch die in den Medien übliche Personalisierung von Politik hilft nicht. Man könnte erklären, warum wir in Zukunft Wärmepumpen brauchen, wenn wir ein Klima erhalten wollen, in dem wir und unsere Landwirtschaft leben können. Oder man kann an jeden Artikel darüber ein Foto von Robert Habeck klatschen, als komme er persönlich, um deiner Mutter ihre Heizung aus der Wand zu reißen. So wird aus Streit um politische Maßnahmen und Lösungen für Probleme ein personalisiertes Problem, das sich mit Gewalt bekämpfen lässt. Und wenn die CDU Sachsen auf Instagram einen wütenden Bauern postet, der den Betrachter schreiend mit einer Mistgabel bedroht und Ampelregierung Finger weg vom Agrardiesel titelt, dann trägt das zu exakt dieser Gewalt bei. Dass Journalismus und Aktivismus und Lokalpolitik nicht mehr sicher sind, das ist kein Unfall. Das ist vom Faschismus genauso gewollt. Demokratische Stimmen sollen verstummen. Man befindet sich schon lange in einem Kampf. Was ist die Antwort darauf? Bestimmt nicht genau diesen Agitatoren noch mehr Raum zu geben. Journalismus hat eine Verantwortung, die Demokratie zu schützen. Das bedeutet, den Tätern keine Bühne zu bieten.
Anfang Mai hatte die israelische Regierung Kritik auf sich gezogen, als sie die Schließung von Al Jazeera in Israel beschlossen hatte. Jetzt geht die Regierung offenbar auch im besetzten Westjordanland gegen den Sender vor. Der israelische Verteidigungsminister hat angeordnet, Al Jazeera in den palästinensischen Gebieten zu sperren. Das berichten israelische Medien. Konkret wird dem Sender vorgeworfen, die arabische Bevölkerung, insbesondere nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober, aufgehetzt zu haben. Al Jazeera weist die Vorwürfe zurück. Diese Meldung am Ende dieser Ausgabe von Medias Res. Gleich die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt. Sie befassen sich mit dem Tod der kanadischen Schriftstellerin Alice Munro. Und morgen dann wie immer Medias Res ab 15:35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.